Niederlande, Deutschland, Österreich und Finnland. Wir zahlen, die anderen zahlen ja nicht. Man zerstört damit die deutsche Wirtschaft, die deutsche Mark und die deutsche Seele. Irgendwann wird das Ganze explodieren. Ein Staatsbankrott ist eigentlich was sehr Gewöhnliches. Seit dem Wiener Kongress hat allein Österreich 8 Staatsbankrotte hinter sich. Die BRIC-Staaten werden uns überrollen. Sie haben die Rohstoffe, sie haben den Fleiß und es wollen 4 Milliarden Menschen in den Mittelstand. Die EU selber wird es noch geben, aber das wird bedeutungslos sein. Man wird uns wieder einladen und wir sind quasi so als die Vernichteten dann schön brav, aber wir werden helfen dürfen, die Welt neu zu organisieren. Meine Meinung ist, dass Trump sich entweder annähert oder Amerika den BRICS-Staaten beitritt. Die übernächste Generation wird es wieder schön haben.
Ich spreche heute mit Thomas Bachheimer. Herr Bachheimer ist Europapräsident des Goldstandard-Instituts und er ist Unternehmer in Dubai. Herr Bachheimer ist heute zum Interview aus Dubai angereist und ich begrüße ihn hier. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Bachheimer.
Ja, danke für die Einladung und danke für das Gespräch.
Herr Bachheimer, reden wir über Schulden. Viele EU-Staaten sind de facto bankrott, aber auch die USA, die hat ja sage und schreibe an die 37 Billionen US-Dollar Schulden. Können die hier zurückgezahlt werden?
Ja, zurückgezahlt schon, aber eben nicht in der realen Kaufkraft, wie wir sie jetzt vorfinden. Also man wird sich hinaus inflationieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Man darf aber nicht außer Acht lassen, seit dem Wiener Kongress hat allein Österreich 8 Staatsbankrotte hinter sich. Das heißt, ein Staatsbankrott ist eigentlich was sehr Gewöhnliches. Weil wenn wir jetzt sagen, wir haben 210 Jahre seit dem Wiener Kongress, alle 26, 27 Jahre hast du den Staatsbankrott. Nur in unserer Generation, wo Sie und ich im selben Alter sind, wir kennen das nicht. Ja, aber Staatsbankrott ist was Probates und das muss passieren, weil Staaten eben dazu neigen, sich immer zu verschulden. Und das Katastrophale ist, dass sich Demokratien mehr verschulden als alle anderen Staatsformen. Ja, und das ist das große Problem. Und was wir in Amerika sehen, ist eine interessante Sache, weil Amerika an und für sich ja nicht gern sowas durchziehen möchte. Vor allem nicht unter einem sehr selbstbewussten Präsidenten wie Donald Trump. Und da kommt jetzt was, zwei Ereignisse aufeinander. Der US-Präsident, der sehr eitel ist und in die Geschichtsbücher eingehen möchte. Gleichzeitig haben wir mit den BRIC-Staaten und dem globalen Süden eine neue Weltmacht, die an der Hegemonie der Amerikaner knappert. Und der dritte Punkt, das ist ja auch interessant, ist der 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten am 4. Juli 2026. Jetzt haben wir eine Conclusio. Die Amerikaner werden nicht es hinnehmen, weiter degradiert zu werden an ihrem 250. Geburtstagsjahr. Ich selber kann mich erinnern, ich war 10 Jahre alt, wie die 200 Jahre alt waren. Und wir haben der Günther Schifter, ich weiß nicht, ob Ihnen der noch bekannt ist, die haben im Fernsehen jeden Tag, hat es eine Sendung gegeben im ORF und damals war ja vielleicht 8 Stunden Fernsehzeit. Ja. Das heißt, die Amerikaner sind sehr selbstbewusst, werden das sehr stark zelebrieren und sie werden sicher nicht als Pleitestaat diesen 250. Geburtstag feiern. Und da, das wird jetzt für uns anstrengend, weil es vielleicht übernimmt Amerika die Fed oder der Staat, die Federal Reserve, ich bin kein Freund der Zentralbank, aber die haben da auch Assets oder sie haben Goldbestände und seit Trump im Amt ist, wissen wir, der Trump träumt davon, eben Fort Knox anzuschauen. Wir zwei haben schon einmal darüber gesprochen. Vielleicht gibt es eine Revaluierung von Gold. Also man kann nicht Gold revaluieren, nur buchhalterisch. Buchhalter sagen, es wird neu bewertet. Gold kann ich nicht bewerten. Gold ist die Singularität von Wertmaßstaben. Oder, und das ist das Interessanteste, ein Jubilee. Ein Jubilee gibt's in der richtigen Religion, wie wir wissen. Das ist das Schuldenerlassjahr. Das heißt, da werden die Schulden einfach gestrichen.
Aber wer verzichtet drauf?
Ja, das ist eben das Problem. Die Chinesen sicher nicht. Und wir müssen ja bedenken, dass ja die Vereinigten Staaten und China zwar Spinnefeind sind offiziell, aber der Trump trifft sich dann doch mit diesen Menschen und vielleicht sagt er, trägt eure Staatsschulden ein bisschen billiger in die europäischen Pensionsfonds hinein. Und dann sind wir die Gelackmeierten, wenn das Schuldenerlassjahr kommt. Also ich fürchte, Ihre Frage, die Verschuldung der Vereinigten Staaten in Kombination mit Donald Trump, in Kombination mit dem 250. Geburtstag, das könnte für uns recht anstrengend werden.
Aber wenn ich Staatsbankrott, ich meine jetzt nur für unsere Zuschauer, ein Staatsbankrott stellen wir uns vor, als der Staat kann seine Verpflichtungen nicht mehr erfüllen, sprich, da hängt ja das ganze Gesundheitssystem dran,
ja.
Es hängen die Pensionen dran, es hängen sonstige Sozialleistungen dran, kann er die dann noch zahlen?
Nein, aber es wird ja nicht so ein Staatsbankrott sein, dass dann die Panzer da vor dem Finanzministerium stehen und bedrohen. Das wird eher so das wird nicht so wie eine Netflix-Geschichte sein, sondern das wird eher sehr ruhig und getragen. Man wird die Leistungen zurückfahren, sukzessive. Mhm. Man wird die Beamtengehälter kürzen. Das wird kurz oder lang, also gerade jetzt, wo, also ich habe das zum Glück nur aus der Entfernung erfahren, die Wirtschaftskammer, ja. Wir haben Kosten für solche Kamera und wir sind die Letzten im Wirtschaftswachstum. Also das ist ja derartig peinlich, dass man ja, dass die Tür nicht zugeht, auf Deutsch gesagt. Und solche Institutionen müssen wir einfach abschaffen. Und also die Leistungskürzung des Staates und eben Kürzungen bei den Beamten, das wird vollzogen werden, aber auch Kürzungen bei uns natürlich.
Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der österreichische Staat so agiert wie Milei in Argentinien, der praktisch den Staatsapparat um die Hälfte oder noch mehr schrumpft. Ich glaube nicht, weil bei uns ist ja alles Staat, ja. Von Top bis zum Kindergarten, der Kammerstaat. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Leistungen hier massiv gekürzt werden, wird es zuerst betreffen mal die Pensionisten, es wird betreffen die Sozialhilfebezieher. Ja. Ich nehme nicht an, dass es die Asylwerber betrifft, weil die stehen sofort auf der Backen und schreien.
Nein, das glaube ich.
Das glaube ich fast nicht.
Das glaube ich schon.
Schon?
Ja.
Und ich glaube nicht, dass die Leute sich das einfach so bieten lassen und dass sie dann auf die Straße gehen.
Also die Geduld dieses Volkes, das ist wirklich bewundernswert. Aber ich glaube, wir sind sediert durch die Medien und vielleicht auch die gewisse Sprühaktionen. Man kann das auch nicht mehr auslassen. Aber wir sind sehr sediert, aber irgendwann wird das Ganze explodieren. Und natürlich, also ich bin froh, wenn ich kein Politiker bin in der Zeit. Und derjenige, der dann in dieser Zeit Kanzler ist, der hat natürlich eine schwere Aufgabe. Das muss man ja auch einmal feststellen. Es ist im Moment nicht leicht, das zu führen, aber wir müssen da durch. Wir können nicht mehr weiter. Die Staatsquote hat sich seit unserer Geburt verdoppelt.
Aber es passiert.
Wenn wir jetzt noch einmal so alt werden würden, Entschuldigung. Wenn wir noch einmal so alt werden würden, leben wir in Nordkorea, dann haben wir 104%, das gibt's gar nicht mehr, ja? Also Staatsquote. Ja, wo soll ich das noch hin? Das heißt, wir brauchen jetzt einmal einen Reset.
Ja, aber es passiert ja nichts.
Aber das wird kommen.
Es ist, die Regierung ist auf Tauchstation, ja. Man redet von einem Industrieplan, man redet von einer Neuaufstellung und so weiter, die ist aber nicht da und es passiert auch nichts.
Also man muss einmal sagen, die Regierung ist zu Recht auf Tauchstation. Ich möchte nicht da irgendwo in der Verantwortung jetzt stehen, weil du bezahlst das, was wir 20, 30 Jahre lang aufgebaut haben. Und da muss man auch die EU in Pflicht nehmen. Also das ist ja eine Apparatur, das ist ja derartig unsäglich. Wir haben ja nicht mehr nur unsere Regierung, weil unsere Politiker können sich ja auf eine nächste Ebene ausreden. Das ist ja einer der Gründe für die EU. Und es ist einfach lächerlich, mit diesem Bildungsstand, den wir haben, und mit diesen Informationsmöglichkeiten, wie es auf 1 oder andere Internetplattformen, bachemer.com, wenn wir diese Möglichkeiten haben, und trotzdem, dass seit 10 Jahren mitmachen und dass wir bei Covid noch immer diese Menschen nicht rausgejagt haben, eingesperrt haben, ja, dass eine Frau, die sagt, jeder ungeimpfte Österreicher muss das Land verlassen, dass die Landeshauptfrau wird, ist ein Skandal allererster Güte. In einer echten Demokratie ist die eingesperrt, ist die ihm helfende Frau, ja. Und ich bin absolut erbost und deshalb habe ich auch diesem Land den Rücken gekehrt.
Vielleicht hilft dann der digitale Euro, der ab 2028 unsere elektronischen Gelder füllen soll. Wofür soll denn der gut sein?
Das ist für Überwachung und Kontrolle und dass man vielleicht auch leiten kann. Wirtschaft leiten kann. Das heißt, ja, ich kriege einen digitalen Euro, aber ich darf mir jetzt kein Bier kaufen. Aber ich darf mir Medikamente kaufen, damit ich schneller sterbe.
Aber er soll ja nur ergänzend zum Bargeld sein.
Ja, das muss man, man darf ja nicht nur schimpfen über Österreich. Also wir hatten diesen Slimfit-Kanzler und diesen noch schlankeren Finanzminister, der Philosoph war. Ja, ich könnte Finanzminister auch nicht, aber der hat's nicht können. Aber eines muss man denen lassen, denen beiden, die haben immer ein Bekenntnis zum Bargeld gehabt und immer gesagt, in Österreich wird es das nur spielen, eine digitale Währung, parallel. Und ich vertraue darauf und hoffe darauf, dass das auch der Fall sein wird. Und dann wird man eh sagen, das verwendet dann eh keiner.
Weil es gibt eine Haltefrist, also die ist vorgeschlagen mit 3.000 Euro, da kann ich nicht viel machen damit.
Aber das Problem ist, sie haben sich ja ein Ei gelegt, weil seit Covid, alles, was ich vom Staat kriege, quasi, ist ungesund. Und mit dieser digitalen Währung, ohne Covid wäre die leichter an den Mann zu bringen. Aber jetzt gibt sogar die wackersten Anhänger der österreichischen Bundesregierung zweifeln jetzt auch. Und deshalb glaube ich nicht, dass das so einfach sein wird. Sie werden uns aber das über Geschenke schmackhaft machen. Das ist das Problem. Sie werden uns bestechen.
Und der Trump hat ja den digitalen US-Dollar verboten, aber er setzt auf die Stablecoins.
Das ist interessant, was der Trump macht. Also ich halte davon sowieso nichts, ist ja klar. Aber was der Trump macht, er möchte seine Magma, also seine Make America Great Again Leute befriedigen, indem er sagt, na, das ist kein Staatsgeld. Das ist ein Marktgeld. Das ist, ein Stablecoin ist ein freier Markt. Nur kann ich mit Regularien und Durchführungsverordnungen und Gesetzen das sehr schnell zum Staatsgeld machen. Also diese Stablecoin-Fantasie von Trump, das ist ein False Flag. Ja, weil er weiß ganz genau, er kann das trotzdem steuern. Und noch dazu bedient er mit Stablecoin seine Milliardäre und er bedient die Wall Street und die Leute, die ihm im Nacken sitzen und die ihm teilweise... Und
seine Schulden.
Ja.
Weil er ja Staatsanleihen hinterlegt.
Also ja, natürlich. Ja, und dann lasse ich das Ganze runterfallen im Wert. Und also man kann hervorragend betrügen mit der Geschichte und vielleicht einen Staatsbankrott verhindern. Könnte auch zur 2026-52er Amerika-Strategie zählen, dass man eben sagt, noch einmal, das ist ganz, ganz wichtig fürs nächste Jahr, die Amerikaner werden nicht weiter degradiert werden, nicht in ihrem Geburtsjahr, und da passieren Dinge eben. Und Stablecoin ist eine Maßnahme, aber das ist so irgendwie Ronald Reagan, dass man sagt, das machen wir jetzt der Markt, aber in Wirklichkeit ist schon ein sehr starker Staat.
Aber es ist irgendwie völlig absurd und unsere Zuschauer werden sich schon fragen, jetzt haben wir einen US-Dollar, wir haben einen Euro, vorher haben wir einen Schilling gehabt, okay, jetzt soll man einen digitalen Euro kriegen und noch einen Stablecoin und dann gibt's noch die Bitcoins und die Ethereum. Was soll das? Ist das eine Konkurrenz der Währungen oder?
Ja, eine Währungskonkurrenz. Ich arbeite im Goldstandard-Institut, also Währungskonkurrenz ist immer was Gutes, weil dann werden wir eh sehen, good money turns out bad money, sofort. Und ich habe ja in Geldfunktionen, die sind ja mannigfaltig, also ich habe eine Tauschmittelfunktion, eine Wertaufbewahrungsfunktion, das sind verschiedene Gelder. Tauschen kann ich ja schlechtes Geld auch. Ja, also wenn ich jetzt quasi mein Leberkäs-Semmel kaufe, dann kann ich mit dem Digital Currency zahlen. Aber ich werde nicht sparen in der Digital Currency. Ja, genau. Also deshalb, wir werden eine Separierung wahrscheinlich erleben von Geldfunktionen. Und das muss man auch, ein klares Bekenntnis, obwohl ich für einen Goldstandard bin, aber weil es die Politik hemmt, ja, an der Verschuldung und zur Disziplin zwingt. Aber ich bin auch ein Freund von Bitcoin-Mechanismen, ja, nicht von Bitcoin jetzt, aber von Mechanismen. Unsere Enkel werden zum Beispiel Preisvergleiche in einem Instrument wie Bitcoin machen, aber zahlen werden sie es in einem anderen Geld. Also das wird die Geldfunktionalität separiert wieder, was auch eine vernünftige Geschichte ist. Und meiner Meinung nach ist, wenn wir überleben wollen ökonomisch, muss die Geldwertung dem Staat weggenommen werden. Und wenn der Staat jetzt, so wie Sie jetzt gerade sagen, Konkurrenzwährungen aufbaut, dann ist das nur gut, weil die schlechten Währungen werden sterben.
Aber er kann ja dann trotzdem letztlich entscheiden, was als Währung gilt und was aber nicht als Zahlungsmittel gilt.
Ich bin, es klingt witzig in meinem Alter, aber als Kind einer obersteirischen Mutter, ja, wenn die mich füttern muss und gezwungen wird, einen Euro zu verwenden, aber sie kann damit nicht mich füttern, dann schauen wir mal den Staat an, weil irgendwann ist das Faktische zählt dann mehr und das Überleben. Und deshalb, es ist erstaunlich, wie gut sie es gemacht haben. Erstaunlich, dass wir seit 54 Jahren dieses Geldsystem haben. Sensationell gut gemacht, betrügerisch, aber gut. Aber irgendwann ist es vorbei. Und die Mutter, die ihr Kind füttern will, die hält sich nicht an Legal-Tender-Gesetze.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich wollte noch sagen, diese Stablecoin-Geschichte, da ist ja jetzt ein Konsortium von 9 Banken mit der Raiffeisen international aus Österreich.
Es lieb.
Die wollen ja, es lieb, ja, den Stablecoin bis 2026 rausbringen. So, jetzt haben wir dann 2028, erwarten wir den digitalen Euro.
Ja.
Macht das Sinn?
Ja, das ist ähnlich wie bei Trump. Man will halt über sogenanntes Privatgeld, ja, vielleicht, dass die Skeptiker wie Sie und ich, die benutzen dann vielleicht das Privatgeld. Wir wissen aber, dass diese Banken ja reifen, das ist alles andere wie privat. Ja, also das ist ja lustig. Ja, das halbe Parlament ist voller Raiffeisen-Leute. Also das ist ja lächerlich. Und ja, das ist wie mit Stablecoin. Man kann das ja dann auch relativ rasch verstaatlichen oder die Wünsche des Staates in einer Bankencoin darstellen. Für mich ist das nichts anderes wie Camouflage. Und ich nehme das sowieso nicht ernst.
Es ist eigentlich nichts anderes als eine Diversifizierung der Geldkontrolle.
Ja.
Weil letztlich kann der Staat immer sagen, das kannst du nehmen und das ja, nicht das, und damit kannst du zahlen und damit
nicht. Das hält. Ist jetzt privat, das ist vielleicht besser als CBDC. Aber es sitzen 24 Abgeordnete von der Raika im Parlament. Ja, also das ist wertlos.
Ja, und was sich die Leute auch immer fragen ist, Bitcoins. Ja. Ist das wirklich eine sinnvolle und eine sichere Anlageform oder gibt es da auch bessere Alternativen?
Also hätten Sie mich vor 2 Monaten gefragt, hätten alle gesagt, ja, das ist sinnvoll, weil es ja oben ist. Ja. Jetzt ist es wieder unten, es ist viel zu volatil. Also als Geldgrundlage überhaupt nicht zu gebrauchen. Also diese Fantasien haben nicht einmal mehr Bitcoiner selber. Dass ich sage, das ist jetzt Geld, das ist zu volatil.
Was ist es dann?
Es ist ein sehr interessantes mathematisches, also Bitcoin jetzt selber, Experiment, vielleicht auch mit der Intention, Geldmacht vom Staat wegzunehmen. Das Problem, was es hat, ist, wer soll einem volatilen Gerät wie dem Bitcoin vertrauen? 6000 Jahre Geldgeschichte, ich vertraue in Gold. Jeder Dreijährige weiß, das Gold ist okay, weil das ist haptisch, das ist in uns drinnen. Das haben wir beim Bitcoin nicht. Bitcoin hat aufgrund seines hohen Stock-to-Flow-Verhältnisses, das ist das erste Gut, wenn man von einem Gut sprechen kann, es ist ja eine mathematische Funktion natürlich, aber es ist das erste Mal, dass es etwas gibt, was ein höheres Stock-to-Flow hat als Gold. Und das höchste Stock-to-Flow ist immer Mittel der Wahl, nicht weil es selten ist, sondern weil es Stock-to-Flow-Verhältnis. Deshalb wird es benutzt zur Bewertung von anderen Gütern und Dienstleistungen.
Was heißt Stock-to-Flow?
Stock-to-Flow ist, Gold zum Beispiel hat einen gewissen Wert, aber wir können es industriell nicht nutzen, daher ist es immer da. Jetzt habe ich 100 Kilo da und 2 Jahre kommen hinzu. Das heißt, ich habe ein Stock-to-Flow von 50. 2 Kilo kommen zu den 100 hinzu. Der Vorteil von sowas ist, wenn ich ein hohes Stock-to-Flow habe, wenn jetzt einmal 2 Kilo ausfallen, in einem Jahr, die nicht hinzukommen, ja, dann steigt der Preis nicht in unendlicher, weil nur 2% des Erwarteten fehlt. Wenn ich einmal doppelt so viel Gold produziere, geht der Preis nicht nach unten, ja? Also es ist in sich stark. Das hat kein anderes Gut, weil andere Güter verbrauchen wir. Gold, wir wollen es nicht weggeben, aber wir können nichts anfangen, wir hängen so, entschuldigen wir jetzt, aber unseren Frauen um.
Ja? Ich könnte es ja auch eintauschen in Geld.
Ja, es ist ja Geld. Ja. Es ist das einzige Geld. Es ist Gott gegeben aufgrund des Stock-to-Flow-Verhältnisses. Und das beim Gold ist es zwischen 65 und 70. Und Bitcoin seit 2024 hat das Stock-to-Flow von 120.
Aber Bitcoin ist ja, also ich sag's jetzt mal als Laie, auch unseren Zuschauern, für mich eine Internetwährung. Ich sag's jetzt einmal so, weil ich bin eine Generation, die eben sagt, Internet, was mache ich mit dem? Ich meine, wenn mir jemand das Internet abdreht,
genau.
Wo ist denn da mein Bitcoin? Der ist irgendwo in virtuellen Raum.
Ich bin energieabhängig.
Ja, genau.
Und das bin ich mit der Silbermünze nicht, weil mit Gold tausche ich dann auch nicht, wenn der Strom ausfällt.
Mit Bargeld auch nicht, weil das habe ich und ich zahle. Ja.
Genau.
Aber diese Bitcoin-Geschichte, das ist für mich...
Nein, es ist kein Geld. Es wird nie Geld werden. Und da können die Leute noch...
Ja.
Es ist ein...
Eine Wertaufbewahrung, oder?
Nein, für mich ist... Nein, gar nicht. Wert, schon gar nicht. Aber es ist... Wir haben 3 Geldfunktionen. Wertaufbewahrung, Tauschmittel- und Messlattenfunktion. Und Bitcoin aufgrund des Dr-Flow-Verhältnisses ist die präziseste Waffe, um Güter und Dienstleistungen zu bemessen.
Das heißt, der Bitcoin sagt was aus über den Wert eines Gutes
mit
oder einer Dienstleistung?
Mit dem kann ich es konkreter oder besser messen als mit Gold.
Aber warum?
Weil ich ein hohes Dr-Flow habe, er ist mit sich selbst unverfälschbar. Mhm. Ich kann nicht mehr Bitcoin liefern. Ja, ich habe 120 Jahre brauche ich jetzt, damit ich die Bitcoins produziert, die da sind. Da, in sich selber. Es ist wie ein Lineal, wenn ich den Raum ausmessen lasse mit einem Gummiband. Mhm. Und ich nehme zwei achtjährige Mädchen, die kriegen eine andere Quadratur heraus wie zwei Bodybuilder, weil die ziehen stärker am Gummiband. Das ist der Euro und der Dollar. Weil der ist flexibel, das kann man beliebig. Mit Gold habe ich eine Messlatte, ja, weil es ein hohes Dr. Flow hat, und da kennen die zwei Mädchen und die Bodybuilder, die bringen alle die gleiche Quadratur heraus. Die können das gleich messen. Und das ist Gold. Oder Bitcoin.
Aber ich brauche das nicht, oder? Brauche ich den Bitcoin?
Nein, ich brauche ihn auch nicht, aber ich finde ihn als Messlattenfunktion ein sehr schönes Tool.
Aber für den Durchschnittsbürger hat er überhaupt keine Funktion?
Es ist auf der Metaebene geldpolitisch interessant, aber Sie und ich, der Schilling war genauso gut zu messen, der hat ein bisschen an Silbergehalt gehabt, ich kann mich noch erinnern, die 10 Schilling-Münzen und so, das ist auch gut gewesen. Also deutsche Mark und Schilling waren für Fiat-Gelder schon hervorragend und das war wirklich toll. Und man darf nicht vergessen, auch in sozialistischer Alleinregierung, und Sozialisten haben ja eher das auch mit Geld trickst, um die Versprechungen zu erfüllen. Das ist einfach das Wesen des Sozialismus. Aber eins muss man sagen, wir hatten sozialistische Alleinregierung, eine sehr stabile Währung, wie wir Kinder waren. Ja. Und die hat man uns genommen eben. Und dann hat der ganze Desaster angefangen. Menschen, die Versprechungen machen und nicht budgettreu sein müssen mit diesen Euro, ja, die sind an die Macht gekommen und wir sehen, wir fälschen die Demokratie. Wir haben einen Bundeskanzler, der hat 12% Zustimmung oder so, das ist ja was Lächerliches.
Der Euro ist ja eigentlich...
Das ist peinlich. Ich schäme mich vor den Geschichtsschreibern im nächsten Jahrhundert, dass ich da jetzt lebe eigentlich.
Der Euro ist ja im Grunde eine Kunstwährung, weil er könnte ja nicht existieren, wenn nicht ein Wohlstandsausgleich stattfinden würde zwischen den reichen EU-Staaten und den Armen, weil sonst würde er den Euro zerreißen, weil er deckt ja nicht im Grunde eine reale, wirklich echte Wirtschaftsleistung ab.
Kann auch gar nicht.
Er kann das nicht, ja genau.
Der Euro ist ein Riesenkonstruktionsfehler. Und der Euro ist, wir müssen ja, wenn wir in die Geschichte des Euros gehen, wir müssen eines bedenken. Die EU konnte sich nicht auf eine Verfassung einigen. Da waren die Iren und die Franzosen dagegen. Und dann hat man sich gedacht, geben wir einer ein Geld, eine Währung, dann werden sie sich schon einigen. Es ist nichts anderes als Verfassungsersatz, weil wenn wir alle das gleiche Geld verwenden, kehren wir irgendwie mehr zusammen. Und man hat über Jahrhunderte übersprungen mit der Einführung des Euros. Weil, wie geht das normal? Ich bin ein Steirer, dann ist er in der Südgrenze der Slowene. Der Slowene hat, sagen wir mal, Olivenöl, ja, und der Steirer hat Lammwolle. Und dann tauschen die. Das dauert hunderte Jahre und dann haben wir sogar diplomatische Wege. Und der dritte Schritt ist dann, dass wir sogar unsere Kinder verheiraten. Also, dass ich akzeptiere, dass meine Schwester einen Slowenen heiratet oder einen Italiener. Und erst der vierte Schritt ist eine gemeinsame Währung. Ja? Und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir eine gemeinsame Währung. Das ist eine Dummheit sondergleichen.
Nein, aber es ist eine Zwangsjacke. Es ist eine ganz gezielte Zwangsjacke.
Dummheit. Eine absichtliche Dummheit zur Zerstörung der produktiven Länder Europas, also das ist Niederlande, Deutschland, Österreich und Finnland, wir zahlen, die anderen zahlen ja nicht. Und eines sei mir bitte noch gestattet zu sagen, die Amerikaner haben 1989 in einem Währungskrieg den japanischen Yen besiegt. Und mir kann niemand erzählen, dass die Europäer sagen, das fliegen nach Washington und sagen, weißt du was, liebe Amerikaner, ihr seid jetzt die einzige Welt, aber wir machen jetzt eine zweite, wir machen jetzt wieder Konkurrenz und die Amerikaner sagen, ja, super Idee. Ohne Amerikaner wäre das nicht gegangen, dass wir das machen. Und natürlich haben die gewusst, man zerstört damit die deutsche Wirtschaft, die deutsche Mark und die deutsche Seele. Und das ist der Grund.
Ja, es war ja, die EU war ja eigentlich ein Plan der Nachkriegs-USA. Das war ja alles schon geplant. Per Resolution im Kongress 1947, wir wollen ein Vereinigtes Staaten der Europa. Also,
eigentlich müsste ich Sie ja interviewen.
Naja, nein, aber da gab es schon die Diskussion über eine gemeinsame Währung und die Herren und Damen haben damals gesagt, das müssen wir langsam angehen, da gibt es keine Akzeptanz dafür. Das heißt, das war alles schon in der Pipeline.
Natürlich. Und das jetzt, jetzt haben wir es Fulfillment. Also Amerika kann nur dann überleben, wenn Europa vaporisiert.
Ja? Genau.
Und Europa ist jetzt zerstört, liegt am Boden. Und die Amerikaner werden wahrscheinlich im wirtschaftlichen Machtgefüge im globalen Süden und Osten überleben können, aber auf Kosten unseres wirtschaftlichen
Dann
Daseins.
Dann sind wir schon wieder beim Thema mit den BRICS. Aha. Die BRICS haben ja, gesagt, sie wollen, sagen wir so, dem US-Dollar den Krieg ansagen. Sie wollen eine goldhinterlegte Währung, sogar eine eigene, war die Idee. Und ich glaube, Trump hat jetzt mittlerweile erkannt, dass die BRICS eine echte Bedrohung sind, also Bedrohung im Sinne von Wirtschaftsmacht. Und er hat ja da mal einige Ausritte geliefert gegen die BRICS-Staaten.
Ja.
Und was wird er tun? Schaut er zu, wie die noch stärker werden, sich noch mehr verbünden? Oder was wird er denn machen?
Sie wissen ja, ich beschäftige mich mit den BRICS seit 2018 und bin die letzten drei Jahre bei jedem Summit gewesen. Ich war heuer auch in Rio de Janeiro dort, als einziger Westler werde nicht müde, weil es interessiert keiner oder es darf keiner darüber berichten. Er hat überhaupt keine Chance gegen die BRICS. Das ist einmal das Erste. Also die haben das Faktische und die machen langfristige Pläne, sie haben die Rohstoffe und jetzt sprechen sie mit einer Stimme und man kann sich nicht vorstellen, also da gibt es noch die Shanghai Corporation, die Seidenstraßenprojekte und es gibt ja mehr als BRICS und die sind überschneidend. Sie sind nicht, also Shanghai ist mehr militärisch, BRICS ist nur ökonomisch und dann gibt es das Treffen in Jiangxing, hat es gegeben heuer im September, da hat man 10 Jahrespläne gemacht, also Infrastrukturaufbau. Die haben eine Zentralbank gegründet, die kümmert sich um Infrastruktur, während unsere sich um Währungsfälschung kümmert. Also da weiß man, wer am Ende ist. Also das Faktische, die BRICS-Staaten werden uns überrollen. Sie haben die Rohstoffe, sie haben den Fleiß und es wollen 4 Milliarden Menschen in den Mittelstand, unbedingt, China, Indien allein. Und während bei uns deutsche Konzerne Jobinserate aufgeben mit Work-Life-Balance guaranteed.
Und die grüne,
Idee. Fuck you, wie dumm kann ich sein? Ja, es tut mir leid, aber ich bin sehr aufgeregt über die Dummheit Europas im Moment. Aber meine Meinung ist, dass Trump sich entweder annähert oder Amerika den BRICS-Staaten beitritt.
Das haben Sie schon im letzten Interview, da bin ich sehr gespannt, wenn das passiert.
Es ist ja interessant, seit wir gesprochen haben, es wird immer mehr. Also er kommt immer mehr, nächstes Jahr hat er den Geburtstag und die Chinesen und so, ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen frei. Also es ist sehr spannend und unsere Politiker kapieren doch gar nichts.
Und das ist meine letzte Frage, Europa wird zermalmt zwischen diesen Entwicklungen. Hilflos, Ideologie getrieben, hirnlos, würde ich auch sagen, mit der untersten Charge von Entscheidungsträgern, die es jemals gegeben hat. Ja. Wo sind wir dann in 10 Jahren?
Wir?
Europa.
Europa, ja. Also ich bin nicht da. Das ist gut so. Ja. Ich habe eine Hoffnung. Und die Hoffnung ist, und das ist immer so, ohne der deutschen Seele, ohne dass ich jetzt Großdeutscher bin oder so, aber ohne den, wie wir Wirtschaft sehen, wie die deutschen Produktionsprozesse sind, kann die Welt nicht allein genesen. Wir haben das gesehen, nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945 waren wir die Bösen und 1954 mit dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft haben wir, die Welt kann ohne diesen Gedankengut nicht wirklich weiterleben. Das heißt, sie werden uns zerstören, sie haben uns jetzt zerstört, aber es wird wieder weitergehen. Man wird uns wieder einladen und wir sind quasi so als die Vernichteten dann schön brav, aber wir werden helfen dürfen, die Welt neu zu organisieren. Eines spricht dagegen, weil im KI-Bereich sind wir ein bisschen hinten noch. Da sind die Chinesen und die Amerikaner weit vorn. Und das wird eigentlich der Motor sein des 21. Jahrhunderts, der Wirtschaftsmotor. Aber ich glaube doch schon, dass man uns braucht und wenn einmal völlig zerstört, werden wir dann wieder eingeladen in die Familie und dann dürfen wir mithelfen. Die EU selber wird es noch geben, aber das wird bedeutungslos sein. Ja, sie wird existieren, aber wird keine Bedeutung mehr haben. Da werden aber, wir haben es gestern gehört, war ein EU-Abgeordneter, der gesagt hat, ja, die EU belügt uns, ja. Und gleichzeitig nimmt er aber das Geld von denen. Also da haben wir auch gedacht, ich bin im falschen Raum. Ja. Aber so sind die Leute halt heutzutage und das muss man mal hinnehmen, aber das ist das Ausatmen des letzten Schlechten und es wird wieder besser werden. Die übernächste Generation wird es wieder schön haben.
Dann sind wir hoffnungsvoll. Auf jeden Fall danke für das interessante Gespräch.
Ich danke.
Und wieder alles Gute in Dubai.
Dankeschön.